Dank, Rutilde, Marion und Frank für dieses tolle Schauspiel, ein wirklich klasse Sprungbrett hinein in unser Thema von heute Morgen, Glaube und Gefühle. Ist sowas mit den Gefühlen. Ich weiß nicht, wie deine Gefühlslage so ist in diesen Wochen, was deine Gefühle bestimmt. Vielleicht die Fußball-Weltmeisterschaft? Wer hat denn gestern Abend geschaut? Russland gegen Kroatien. Ja, ich auch. Weißt du nicht, für welche Mannschaft du gehalten hast? Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Russen das Rennen machen, weil wenn der Gastgeber im Rennen bleibt, das erhöht die Spannung, oder? Da können die Gefühle ganz schön rauf und runter gehen beim Fußball. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Fußballfan. Also wenn du mich so demnächst nach den Bundesliga-Ergebnissen fragen willst, da kann ich dir keine Auskunft geben. Keine Ahnung. Aber bei Europa- und Weltmeisterschaften, da kann ich richtig leidenschaftlich werden. Frag mal meine Familie. Da gucke ich mir Spiele von allen möglichen Mannschaften an. Da hat man die Flagge noch nie gesehen. Natürlich zuerst und vor allem von Deutschland. Und ich gebe zu, das hat mich doch ganz schön runtergerissen, gefühlsmäßig, als wir da letzte Woche gegen Südkorea verloren haben. War schon ein Dingen. Unser Nachbar gegenüber, der hatte bis zu dem Spiel von Südkorea, Deutschland gegen Südkorea, sein Grundstück unter voller Beflaggung. Freunde wurden zum Grillen eingeladen, das Bier lief in Strömen, buchstäblich überschäumende Freude und Erwartung. Bis zu diesem Spiel. An diesem Abend hörte man keinen einzigen Jubelruf. Totenstille. Und nach dem Spiel wurde die Deutschlandflagge ganz schnell vom Fahnenmast wieder runtergeholt. Traurige Gefühle machten sich an diesem Abend bei allen Fußballfans breit. Nun heißt es ja, Fußball sei die schönste Nebensache der Welt. Wenn das so ist, was ist denn dann die Hauptsache? Ich sage euch, was für mich als Christ die Hauptsache ist. Die Hauptsache für mich als Christ ist, dass ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind, ein geliebtes Kind Gottes. Ich weiß, mir ist vergeben. Ich darf Jesus nachfolgen. Ich bin ein Diener von dem Herrn aller Herren. Vor mir liegt nicht der Friedhof, sondern eine herrliche Zukunft in Gottes Gegenwart. Nichts und niemand kann mich von Gottes Liebe trennen. Das, liebe Gemeinde, ist für mich die Hauptsache. Gleichzeitig spüre ich aber täglich, noch bin ich nicht im Himmel, noch lebe ich hier auf der Erde. Heute und hier habe ich meinen Alltag zu bestehen und der fühlt sich manchmal alles andere als himmlisch an. Heute soll ich einen Mitmenschen lieben, wo mir ehrlich gesagt schon die Galle hochkommt, wenn er nur um die Ecke kommt. Heute muss ich mit mir selbst klarkommen, mit meinen Höhen und Tiefen, mit meinen Stärken und meinem Versagen. Und nicht selten fühle ich mich alles andere als heilig. Als Christen leben wir ja in einer Spannung. Und diese Spannung besteht zwischen dem schon jetzt und noch nicht. Und das ist die Botschaft, die der Apostel Paulus an die verschiedenen Gemeinden im Neuen Testament bringt. Er sagt ihnen, ihr seid Gottes geliebte Kinder. Aber, liebe Leute, bejaht das doch nicht nur mit eurem Kopf, sondern lebt eure neue Identität, die Gott euch da gegeben hat. Macht Fortschritte darin. Lasst euch von diesem Geist Gottes verändern. Tut Schritte nach vorne, hin auf das Ziel, Jesus, eurem Herrn, immer ähnlicher zu werden. Was würdet ihr sagen, welche Rolle spielen in diesem Veränderungsprozess Gefühle? Frank hat uns eben gesagt, Gefühle spielen keine Rolle. Wenn wir nach den Gefühlen in unserem Leben fragen und wie wichtig sie sind, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da unterschiedliche Antworten hören werden. Wir werden diese Frage unterschiedlich beantworten, je nach Alter, gemeindlicher Prägung und Herkunft. Ehrlich gesagt, bei dem Gespräch über das Thema Glaube und Gefühle, da ist mir schon alles Mögliche begegnet. Auf der einen Seite solche, die behaupten, Gefühle spielen keine großen Rolle. Am besten macht man es mit ihnen wie mit den Sträuchern im Garten, immer schön kurz halten, regelmäßig beschneiden, sonst schießen sie zu sehr ins Kraut. Auf der anderen Seite höre ich Äußerungen wie, Hauptsache ich fühle mich gut. Was sich gut anfühlt, das ist auch gut. Haben beide recht? Oder keiner? Sind Gefühle überhaupt wichtig? Nicht wenige behaupten ja, Gefühle haben mit unserem Glauben nichts zu tun. Was meinen wir, wenn wir von Gefühlen sprechen? Wissenschaftler haben es geschafft, die ganze Palette der menschlichen Gefühle, Emotionen, Gefühlsäußerungen, Gefühlsbewegungen einmal zu erfassen und sie in insgesamt 8 Gruppen aufzuteilen. Ich nenne sie hier einmal kurz. 8 Gruppen von Gefühlen. Wut, Traurigkeit, Angst, Vergnügen, Liebe, Überraschung, Abscheu und Scham. Tatsache ist, wir alle haben Gefühle. Wir fühlen auch ständig etwas. Manchmal erleben wir geradezu ein Wechselbad der Gefühle. Und nicht nur Frauen kennen das Gefühlschaos. Eine Situation ist das, wo wir überhaupt nicht recht begreifen, was mit uns los ist, weil die Gefühle verrückt spielen. Die Bibel spricht sehr wohl von Gefühlen, jedoch nicht in einer Art dogmatischen Abhandlung. Jemand hat das einmal untersucht und herausgefunden, dass an 800 Stellen in der Bibel von positiven Gefühlsäußerungen die Rede ist. Zum Beispiel Freude, Fröhlichkeit oder Jauchzen werden da genannt. Dagegen stehen 176 Bibelstellen, die eher negative Gefühlsäußerungen, wie zum Beispiel Weinen oder traurig sein, zum Ausdruck bringen. Die Bibel zeigt uns, Gott hat Gefühle. Gott wird zornig, dort wo sich sein Volk Israel von ihm abwendet. Gott zeigt Mitleid und er korrigiert dadurch sogar seine eigene Gerichtsankündigung. Jesus selbst zeigt starke Gefühle, dort wo ihm leidende Menschen begegneten. Ich nenne hier nur einmal die Auferweckung des Lazarus. Dort heißt es im Johannesevangelium Kapitel 11, Vers 33, beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Da füllten sich die Augen von Jesus mit Tränen. Vielleicht denken wir auch an die Szene im Tempel, wo Jesus voller Wut die Tische der Geldwechsler umstößt und dann zuletzt seine totale Verzweiflung in Gethsemane und am Kreuz. Jesus jubelte, er weinte, er war zornig und zu Tode betrübt. Jesus selbst durchlebte und er äußerte die ganze Palette menschlicher Gefühle. Ich frage euch, dürfen wir dann Gefühle ablehnen, durchstreichen, unterdrücken? Ich meine nein. Gefühle sind eine Gabe Gottes. Sie gehören zu unserem Menschsein dazu. Aber wie gehen wir richtig mit unseren Gefühlen um? Bevor ich dazu gleich etwas sage, betrachten wir einmal unseren Glauben. Unser Thema heißt ja heute Morgen Glaube und Gefühle. Gefühle und Glauben. Was ist Glaube? Glaube ist ja ein Wort, das wir ständig im Mund führen. Ich glaube, das klappt. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, Russland fliegt raus. Ich glaube, es geht los. Ich glaube, morgen scheint die Sonne. Ich glaube, das geht schief. Was sagt die Bibel zum Thema Glaube? Wenn wir nach einer Definition dieses Begriffes suchen, dann finden wir die zum Beispiel im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1. Dort heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Als Jugendlicher las ich dieses Bibelwort zum allerersten Mal und ich hatte irgendwie so meine Probleme damit. Für mich hörte sich das immer so ein bisschen an wie Augen zu und durch. Und wenn wir alles andere, was die Bibel zum Thema Glaube sagt, ausblenden, dann könnte man tatsächlich diesen Eindruck gewinnen. Ich meine, es sind gerade die Evangelien, also die Berichte aus dem Leben Jesu, die uns ein viel weiteres Verständnis für das öffnen, was Glaube meint. Ich möchte hier nur einmal das Wort Jesu aus dem Matthäusevangelium herausgreifen. Da sagt der Herr in Kapitel 11, Vers 28, ihr tippt schon immer, ne? Ich habe aber hier auch einen Drücker. Dankeschön, dass ihr so aufmerksam dabei seid. Kapitel 11, Vers 28 sagt der Herr, kommt her zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, das drückt nicht. Und die Last, die ich euch zu tragen gebe, die ist leicht. Biblischer, neutestamentlicher Glaube meint Beziehung zu Jesus. Meint Vertrauen zu Jesus, meint Lernen von Jesus, meint Gehorsam Jesus gegenüber und seinem Wort. Das ist Glaube, wie die Bibel ihn uns lehrt. Lasst uns diesen Glauben noch etwas näher unter die Lupe nehmen. Welche Schritte, welche Elemente enthält er? In Johannes 6, Vers 63 sagt Jesus zu seinen Jüngern, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die glauben nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten. Und er wusste auch, wer es war, der ihn verraten würde. Er schloss mit den Worten, aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Er kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus die 12, was ist mit euch? Wollt ihr etwa auch gehen? Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Liebe Gemeinde, dieser Text macht wunderbar deutlich, wie konkret Jesus das mit dem Glauben meint. Es geht darum, dass wir verstehen, dass Jesus der Christus ist. Und dann kommt als zweites der persönliche Wille, ihm nachzufolgen. Und zuletzt geht es nun ganz konkret um den Gehorsam, um das Mitwandern mit Jesus. Klammer auf. Menschen, die sich gerade ängstlich, sorgenvoll oder depressiv fühlen, meinen, ihr Glaube sei auch ganz klein oder gar nicht mehr da. Aber das ist ein Irrtum, weil wir den Glauben allzu leicht mit dem Gefühl verwechseln. Zu unserem Bibeltext. Beide Gruppen von Menschen, die da um Jesus herumstanden, hatten wohl verstanden, wer er ist. Bei beiden war auch der Wille da, ihm nachzufolgen. Aber tatsächlich blieb nur ein Teil seiner Jünger bei ihm. Die anderen konnten oder sie wollten ihm nicht gehorsam sein. Sie gingen in ihr altes Leben zurück. Ich kann also begeistert sein von Jesus, ich kann tiefe, beeindruckende Erfahrungen mit ihm machen, aber ihr Lieben, wie verhalte ich mich in einer Situation, wenn Gott mich enttäuscht? Was ist, wenn ich auf einmal merke, dass Nachfolge etwas kostet? Was tue ich, wenn Jesus meine Gebete nicht so erhört, wie ich mir das wünsche? Vertraue ich ihm dann immer noch? Oder wende ich mich von ihm ab? Das ist eine sehr persönliche Frage. Ich möchte nun mit ein paar Beispielen etwas von der Wechselwirkung von Glaube und Gefühl aufzeigen und dann auch deutlich machen, wie wir unsere Gefühle positiv beeinflussen können. Zunächst ein Blick ins Alte Testament Im Buch Klagelieder lesen wir von dem Propheten Jeremia, wie er gefühlsmäßig an einer Stelle ganz unten ist. Er sagt: Ich bin der Mann, der Elend sehen muss durch die Rute seines Grimmes. Er, mein Gott, hat mir Fleisch und Haut alt gemacht. Er hat meinen Weg vermauert mit Quadern. Er lässt mich den Weg verfehlen. Er hat mich zerfleischt. Und so weiter. Als ich das las, dachte ich, da muss es einem ziemlich dreckig gehen, wenn man solche Worte Gott gegenüber braucht. Und ich habe mich gefragt, wenn Gott unsere Hoffnung ist und er würde sich tatsächlich so verhalten, wie Jeremia das hier beschreibt, dann würden wir uns doch bestimmt genauso elend fühlen, oder? Liebe Gemeinde, was ist Jeremias Problem? Warum geht es diesem Mann so dreckig? Warum hängt dieser fromme Jeremia gefühlsmäßig so tief im Loch? Die Antwort ist, seine Wahrnehmung von Gott, das, was er über Gott denkt, liegt ganz weit daneben. Jeremias Denken über Gott ist verkehrt. Gott war nicht die Ursache seiner Leiden. Und nur einige Verse weiter stimmt Jeremia, und das verwundert, wenn wir diesen Text einmal lesen, nur einige Verse weiter stimmt Jeremia in seinem Klagelied plötzlich eine ganz andere Melodie an. Vers 22, im gleichen Kapitel lesen wir, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Was für ein Wechsel! Hat Gott sich plötzlich verändert? Haben Jeremias Umstände sich verändert? Nein, sondern Jeremia ändert seine Auffassung von Gott und er erlebt, seine Gefühle folgen seinem veränderten Denken. Denken. Worum kreisen deine Gedanken? Heute Morgen, gestern, in der vergangenen Woche. Sind es nicht sehr oft die Sorgen um dies und das? Ich bekenne, tatsächlich habe ich mir in meinem Leben viel zu viele Gedanken und Sorgen um Dinge gemacht, die völlig umsonst waren. Meine Frau lebt viel leichter. Sie hat eine andere Persönlichkeit. Sie kommt nicht schnell ins Grübeln. Wie ist das bei dir mit den Sorgen? Kannst du gut damit umgehen? Werden dir die Sorgen manchmal zu groß? Erdrücken sie dich? Petrus fordert uns in seinem ersten Brief dazu auf, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Diesen Vers haben wir oft gehört, aber danach steht noch mehr. Da heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlinge. Liebe Gemeinde, dort, wo wir die Wirklichkeit Gottes und die Kraft des auferstandenen Jesus Christus in eine Ecke unseres Denkens verbannen, dort ist der Teufel sofort auf dem Plan und er füllt dieses Loch mit Sorgen, mit Angst, mit Lähmung. Und dann geht es uns genau wie dem Jeremia, nicht mehr unser Verstand und unser Denken, das sich orientiert am Wort Gottes, haben das Ruder in der Hand, sondern unsere ängstlichen Gefühle bestimmen nun unseren Gedanken und unseren Glauben an Gott. Und das führt uns sehr schnell in die Irre. Ich hatte am Anfang gesagt, welche Rolle unsere Gefühle spielen in dem Veränderungsprozess, der mit der Bekehrung zu Jesus beginnt. Paulus spricht mit der Gemeinde in Ephesus über diese Frage. Und er ermahnt sie, er sagt ihnen, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir doch untereinander Glieder sind. Wenn ihr zürnt, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Was lesen wir hier? Sich zu ärgern, zornige Gefühle zu haben, das ist noch keine Sünde. Aber wenn wir im Zorn beharren, wenn wir Beziehungen nicht klären, dann gewinnt Satan Macht über uns. Er benutzt dann unsere Gefühle, um Bitterkeit, Hass und alles Zerstörerische in unserem Leben gedeihen zu lassen. Gefühle sind wichtige Anzeiger in unserem geistlichen Leben, aber wir dürfen ihnen nicht die Befehlsgewalt über unsere Handlungen geben. Ihr habt am vergangenen Sonntag hier im Gottesdienst das Abendmahl gefeiert. Beim Abendmahl danken wir Gott, dass er uns durch Jesus neues Leben geschenkt hat. Nun sind wir nicht mehr Gottes Feinde, sondern wir sind Gottes geliebte Kinder. Das gilt, und zwar unabhängig davon, wie ich mich gerade fühle. Für jeden Christen bleibt es eine Aufgabe, darauf zu achten, dass unser Glaube nicht zum Sklaven unserer Gefühle wird. Dieser Glaube ist nämlich nur dann noch stark, wenn wir gerade im Liegestuhl an irgendeinem schönen Strand liegen. Stattdessen gründen wir uns, und zwar jeden Tag neu, auf die unverbrüchlichen Zusagen, die Gott uns in seinem Wort macht. Vertrauen wir ihm. Glauben wir dem, was er uns sagt, dann werden wir erleben, dass auch unser Gefühlsleben in Ordnung kommt. Als Jesus über diese Erde ging, da wusste er ganz genau, welche Qualen am Ende auf ihn warten würden. Und ich frage euch, was wäre jetzt mit uns? Was wäre mit dieser Gemeinde? Was wäre mit euch, mit dir ganz persönlich, wenn der Sohn Gottes sich damals von seinen Gefühlen hätte leiten lassen? Und die Versuchung dazu war ja ohne Zweifel bei ihm da, als er voller Angst in Gethsemane betete, Vater, willst du, so nimm doch diesen Kelch von mir. Die Bibel weist darauf hin, dass das Gedankenleben eines wiedergeborenen Christen eine ganz entscheidende Rolle spielt. Was wir sind und was wir fühlen, das wird größtenteils dadurch beeinflusst, was und wie wir denken. Sprüche 23, Vers 7 sagt, wie ein Mensch denkt, so ist er. Wie ein Mensch denkt, so ist er. Unmoralische und selbstsüchtige Gedanken müssen unter Kontrolle gebracht werden, so wie man Gefangene zu Kriegszeiten unter Kontrolle bringt. Martin Luther sagte einmal, du kannst die Vögel nicht davon abhalten, über deinen Kopf zu fliegen, aber du kannst sie davon abhalten, auf deinen Kopf ein Nest zu bauen. Ihr Lieben, wir können aufhören zu fantasieren. Wir können aufhören, bestimmte Bücher zu lesen. Wir können aufhören, bestimmte Filme anzuschauen und Internetseiten anzugucken, die unsere Gedanken verpesten. Kurz gesagt, wir können unseren Sinn davor bewahren, sich mit Gedanken zu beschäftigen, die Gott nicht ehren. Wie ein Mensch denkt über sich selbst, über diese Welt und über Gott, so fühlt er auch. Ist uns das bewusst? Die gute Nachricht ist, wir sind unseren Gefühlen nicht hilflos ausgeliefert. Wir können eine ganze Menge von dem kontrollieren, was in unsere Gedanken hineingeht. Und wir können ganz gewiss kontrollieren, womit sich unsere Gedanken tagsüber beschäftigen. In 2. Korinther 10, Vers 5 lesen wir, dass wir jeden unseren Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen nehmen sollen. Wenn du dir wünschst, dass dein Alltag nicht von einem unbeherrschbaren Wechselbad der Gefühle bestimmt sein soll, Wenn du dir wünschst, dass dein Glaube in Gott stark und dein Frieden in Gott tief wird, dann triff eine Entscheidung. Fange an, auf dein Herz, fange an, auf deine Gedanken zu achten. Tue das, was Paulus den Korinthern in seinem zweiten Brief sagt. 2. Korinther 10, Vers 5. Wir nehmen unser eigenes Denken gefangen im Gehorsam Christus gegenüber. Wenn wir das tun, dann werden wir erleben, dass der Friede Gottes sich auch in unserem Herzen ausbreitet. Amen.